Der Penis sieht dann schon so ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum, voll gefüllt mit Piercing-Ringen, die auch nicht mehr funktional sind.
Willkommen bei Esanum Podcasts. Mein Name ist Dr. Markus Maul. Abonnieren Sie meinen Podcast über die gängigen Podcast-Apps oder finden Sie mich auf esanum.de.
Ich habe mich auf dem diesjährigen virtuellen STI-Kongress 2021 für Sie umgesehen und ein wirklich spannendes, wenn auch etwas exotisch anmutendes Thema mitgebracht. Es geht um Body Modifications. Was genau das ist und weshalb Ärztinnen und Ärzte ihren Horizont über Tattoos und Genitalpiercings hinaus erweitern sollten, dazu spreche ich mit einem, der sich auskennt. Ich begrüße Herrn Professor Dr. Erich Kasten. Er ist Experte für klinische Neuropsychologie und ein langjähriger Fachmann für Body Modifications. Herzlich willkommen, Herr Professor Kasten.
Ja, hallo. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung, hier sprechen zu können. Sie fragen, was sich hinter dem Begriff Body Modifications verbirgt. Der Begriff sagt ja im Grunde genommen auf Deutsch übersetzt einfach nur Körperveränderung. Und die Frage ist, wo das anfängt, wo das aufhört. Also anfangen tut es letztendlich beim Fingernägel schneiden und Haare färben. Aber das Ende ist nicht abzusehen. Da gibt es eine Vielzahl von wirklich extrem anmutenden Varianten. Im Großen und Ganzen sind damit alle schmerzhaften Formen der Körperveränderung gemeint. Das ist also vorrangig Tattoos, haben wir heute Tätowierungen. Dann natürlich die guten alten Piercings. Ja, Extremformen sind Implants, bei denen Gegenstände unterhalb der Haut, innerhalb der Haut implantiert werden. Dazu werden ja so kleine Taschen in die Haut reingeschnitten, dann werden Gegenstände da reingeführt, Stäbe oder sowas. Das sieht dann so ein bisschen androidenhaft aus. Dann gibt es weitere Varianten, Flash-Tunnels zum Beispiel, sind Vergrößerungen von Piercinglöchern. In den Ohren sind sie sehr beliebt, wobei dann immer größere Gegenstände reingeschoben werden können. Dann gibt es Schmucknarben. Die ganzen Techniken stammen ja so aus den Mittelmeerländern, Afrika, Südamerika und so weiter. In Ländern, wo die Leute also seit Jahrmillionen unbekleidet herumlaufen, wo man Schmucknarben auf den Körper dann sehr gut sehen kann, wurden früher reingeschnitten mit irgendwelchen spitzen Gegenständen, Muscheln und so weiter. Die gibt es heute auch wieder, die leben wieder auf. Solche Schmucknarben werden mit dem Skalpell zum Beispiel reingeschnitten. Oder es gibt sogar bei extremen Varianten Amputationen, stoße ich mitunter drauf, ist Gott sei Dank sehr selten, bei denen sich dann Leute Finger amputieren. Neuer Trend, von dem ich gerade gehört habe, ist Brustwarzenamputationen. Interessanterweise bei Männern, die sich die Brustwarzen amputieren lassen, einmal um weibliche Anteile des Körpers zu verlieren, aber vorwiegend um ein Tattoo auf der Brust dann nicht zu stören. Und von einem Fall habe ich sogar gelesen von einer Bauchnabelamputation, bei der eine Frau dann sagte, dass der Bauchnabel die letzte Verbindung darstellt zu ihrer verhassten Mutter, bei der sie dann mal an der Nabelschnur logischerweise gehangen hat. Und sie wollte den Bauchnabel dann entfernen lassen, den Bauch glätten, um diese Verbindung zu der Mutter zu verlieren. Das ist so ein kleiner Überblick über die verschiedenen Varianten der Body Modifications. Mediziner sehen vorrangig die Risiken und Gefahren, die es ja auch gibt, also von A wie Allergie bis Z wie Zahnschäden durch Mundpiercings, kann da alles Mögliche auftreten. Als Psychologe, sehe ich hier auch aber eben positive Anteile. Also es gibt durchaus medizinische Anwendungen, bei der Sie Tattoos zum Beispiel positiv anwenden können. Bei Frauen mit Brustkrebs zum Beispiel, wenn eine Brust amputiert worden ist, dann kann man ziemlich gut die Brustwarze auftätowieren. Da gibt es schon Künstler, die das dreidimensional machen, sodass man den Unterschied zwischen der gefälschten Brust und der echten Brust gar nicht sehen kann. Da gibt es im Bereich der medizinischen Tattoos auch Hinweise auf Krankheiten. Das heißt also, wenn man irgendwie eine chronische Krankheit hat und damit rechnet, dass man irgendwann mal bewusstlos auf der Straße liegt, dann lassen sich Leute ihre Krankheit, Epilepsie zum Beispiel, Diabetes oder sowas, irgendwo auftätowieren, sodass der Rettungssanitäter, wenn er eine solche Person dann findet, sofort weiß, worunter die Leute leiden. Manche Leute lassen sich auch Allergien auf die Haut tätowieren, sodass sie nicht aus Versehen, irgendwie, wenn sie eine Penicillinallergie haben, dass die dann aus was wir sehen, Penicillin gespritzt bekommen oder auch Blutgruppentattoos. Manche Leute lassen sich ihre Blutgruppe auftätowieren, sodass man im Prinzip genau weiß, der hat A positiv und muss dann nicht lange in der Brieftasche im Notfall, wenn jemand blutend auf der Straße liegt, dann nach irgendeinem Ausweis suchen. Also es gibt hier im medizinischen Sektor eben auch positive Punkte, die man durchaus nennen kann.
Sie hatten ja auch gesagt, dass Tattoos und Genitalpiercings relativ weit verbreitet sind. Jedoch ist das ja nicht alles, was Menschen so an vermeintlicher Selbstoptimierung gerade auch im Genitalbereich durchführen, oder?
Nee, es gibt auch im Bereich der Psychologie, es gibt kaum einen Bereich mit so viel pathologischen, psychopathologischen Störungen wie die Sexualität. Und das erstreckt sich dann auch auf den Bereich der Body Modification, also der Fantasie der Menschen, was man auch im Genitalbereich, der ja im Prinzip relativ klein ist, was man da alles verändern kann, das ist schon exorbitant. Also wir können auch da wieder leicht anfangen mit Schambehaarung. Also das ist ja auch eine Form der Körperveränderung, nicht? In den 60er Jahren gab es noch das Schamdreieck, was erotisch gewirkt hat. Dann wurde die Schambehaarung von Frauen immer weniger. Inzwischen ist sie eigentlich nicht mehr existent bei Frauen, bei Männern schon eher. Es gab mal eine Studie von Elmar Brehler, der festgestellt hat, dass 80% der Frauen total rasiert waren im Genitalbereich, aber auch erstaunlich viele Männer. Ich glaube, 50-60% der jungen Männer rasierten sich auch im Genitalbereich. Der Trend kehrt sich zum Teil um, interessanterweise in Asien. Japan gilt Schambehaarung immer noch als sehr erotisch. Und da gibt es sogar einen Trend zur Transplantation von Schamhaaren, weil die das ganz anders sehen als wir Europäer. Das ist schon ganz interessant. Ja, eine weitere Variante, auf die man so stößt, sind Play-Piercings. Piercings selber sind ja weitgehend out. Gibt es heute immer weniger. Man sah ja so um die Jahrtausendwende, sah man ganz viele gepierste Mädchen, auch Männer. Inzwischen sieht man die heute kaum noch, aber im Genitalbereich spielen Piercings immer noch eine riesengroße Rolle. Gibt es dann so Play-Piercings, das heißt, da werden entweder Schmuckstücke, also Ringe, eingesetzt, aber nur temporär, sehr viele davon häufig, oder auch Spritzenkanülen. Das ist eine Variante davon, dass die sind ja steril verpackt, also man sticht sich dann Dutzende von Spritzenkanülen irgendwo durch die Haut und das wird dann auch im Genitalbereich gemacht, vorwiegend so im Bereich von Sadomaso-Spielen spielt das eine große Rolle. Dann eine andere interessante, ja vorübergehende temporäre Technik sind Vagetslings. Vagetslings ist so ein Kunstwort aus Vagina und ja glänzende Vagina. Das sind quasi so kleine, ja sehen aus wie kleine Spiegelstückchen, Scherben, die da im Genitalbereich aufgeklebt werden mit einem Kleber. Damit läuft man dann einige Zeit rum. Der Kleber wird dann, löst sich dann irgendwann wieder und lässt das weg. Aber das sieht schon interessant aus. Kann man alles im Internet googeln. War Jetslings. Dann habe ich mal einen Fall gelesen von einem jungen Mann, der sich den Hoden hat vergolden lassen. Das war so ein südamerikanischer, in so einer südamerikanischen Gang. Und der hat sich dann den Hoden vergoldet mit Autolack. Kam ihm wohl nicht so besonders gut, weil der Autolack dann irgendwie bleihaltig war. Und angeblich ist er dran gestorben. Kann ich nicht nachvollziehen, weiß ich nicht. Man findet hier das. Also die meiste Forschung stützt sich tatsächlich auf Internetrecherchen und da weiß man nie so ganz genau, was daran stimmt. Also angeblich ist er an seiner Hodenvergoldung dann gestorben. Ja, dann gibt es den großen Bereich von Stretching. Stretching haben wir im Grunde genommen vorwiegend auch wieder so im Ohrbereich. Flash Tunnels habe ich eben schon genannt, die da gemacht werden. Das ist im Genitalbereich recht beliebt, also einmal Penis-Stretching mit obskur anmutenden Geräten, scheint aber tatsächlich zu funktionieren. Also wenn man den Penis in diese Geräte einspannt, dann wird er tatsächlich immer länger. Und ja, Männer wollen ja irgendwie immer einen langen Penis haben. Das ist ja wie das Hirschgeweih bei Hirschen. Je größer, umso besser, ist so die Meinung. Wird auch gemacht bei Schamlippen. Gibt es auch so einige Sachen im Internet, bei denen dann Frauen ihre meistens äußeren, zum Teil auch die inneren Schamlippen mit Gewicht beschweren, damit rumlaufen, dass die länger werden, was ein komischer Trend ist, weil die Designer-Vagina besteht ja eher aus sehr kleinen Schamlippen, also gerade aus sehr kleinen inneren Schamlippen. Aber da gibt es dann wieder eine Subgruppe, die sehr lange innere Schamlippe hochgradig erotisch findet und die dann stretcht. Ja, eine andere interessante Variante, auf die ich gerade gestoßen bin, ist noch gar nicht so lange her. Man kennt ja das Bleaching von den Zähnen her, ist ja modern heute, dass man sich die Zähne bleachen lässt. Da gibt es sogar Analbleaching, das heißt also, der Analbereich ist ja meistens ein bisschen brauner als der restliche Körper. Und da gibt es einen Trend zum Analbleaching, wo denn der After auch irgendwie gebleached wird. Es gibt relativ wenig Forschung darüber, über die Motivation dieser Leute, warum sie das machen. Ja, dann Implantate habe ich eben schon erwähnt. Die gibt es natürlich auch im Genitalbereich. Es lassen sich manche Leute Implantate in die Genitalien reinsetzen. Hab mal ein Bild gesehen von jemand, der hatte, also unter die Vorhaut hatte er sich Perlen implantieren lassen. Andere lassen sich auch so Stäbe in den Penisschaft direkt implantieren. Diese Leute bestehen darauf, dass es die sexuelle Empfindlichkeit erhöht, auch angeblich für die Partnerin dann ein höheres sexuelles Erlebnis hat, wenn sie diese Implantate in ihrer Vagina spürt. Ja, ein weiterer Trend sind die Bagelheads, ein Trend, der aus Japan stammt. Da wird Kochsalzlösung in der Regel in die Stirn reingespritzt. Das gibt dann so eine Beule. Diese Beule kann man formen. Der Körper baut das nach einiger Zeit wieder ab. Diese Kochsalzlösung verschwindet also nach ein paar Tagen wieder. Das sind die Bagelheads, das gibt es auch im Genitalbereich. Das heißt, es gibt hier Leute, die lassen Kochsalzlösung in die Genitalien reinlaufen, also in den Penis, Schaft, in den Hoden hinein oder auch in die innere großen Schamlippen. Da läuft dann relativ viel Flüssigkeit rein, hat zur Folge, dass diese Körperteile dann ja überproportional groß und dick werden. Auch da wieder weiß keiner so ganz genau, wofür das eigentlich gut ist, aber die Leute, die das machen, ja, finden das halt erotisch toll gut. Ja, eine Extremvariante der Extremvarianten ist dann sicherlich die Penisspaltung. Penisspaltung ist eine Technik, die ursprünglich aus Australien stammt. Die Hypospadiasis scheint bei Ureinwohnern damals eine Technik gewesen zu sein. Auch da ist es sehr im Dunkeln, wofür die gut ist. Ich habe mal verschiedene Leute gebeten, sie sollten noch mal in Australien nachfragen, wer das gemacht hat und warum das gemacht worden ist. Aber da trifft man auf eine Mauer des Schweigens. Also die australischen Ureinwohner mögen darüber nichts erzählen. Und auch das findet man zum Teil, also hier, dass Leute sich, moderne Leute heute, sich den Penis spalten, wird gemacht mit einem Elektrocutter, wird das stückweise immer weiter aufgespalten, bis man quasi zwei halbe Penisse hat. Fragen Sie mich nicht, wofür das gut ist, weiß ich nicht. Extremvariante der Extremvariante ist die Nullifikation. Da wollen die Menschen ihr Genital gar nicht mehr haben und ja, sorgen dann dafür, dass sie das gesamte Genital irgendwo loswerden.
Sind denn allgemein mehr Männer oder mehr Frauen zu Body Modifications bereit? Oder spielt auch die Art der Optimierung hierbei eine entscheidende Rolle?
Kommt drauf an, was man genau meint. Also vor 20 Jahren zum Höhepunkt der Body Modification, als das Ganze anfing, war es so, dass mehr Männer tätowiert waren als Frauen und Frauen waren damals häufiger gepierst. Inzwischen ist die Anzahl der Piercings ja gerade bei Männern drastisch zurückgegangen. Also letzte Studien sagen noch so 2-3% gepierste Männer überhaupt noch im Gegensatz zu 9% gepiersten Frauen. Bei Tattoos hat sich dieser Trend umgekehrt, das heißt, früher waren es mehr Männer als Frauen, inzwischen sind es ein bisschen mehr Frauen. Wir haben heute rund 10% der deutschen Bevölkerung, der weiblichen deutschen Bevölkerung sind tätowiert, aber nur 8% der Männer, was immer noch viel genug ist. Im Genitalbereich ist es deutlich anders, also alle psychopathologischen Störungen, Perversionen, Fetischismus und so weiter finden Sie ja bei Männern deutlich häufiger, hat was zu tun wahrscheinlich mit dem männlichen Testosteronspiegel, dass Männer da eher bereit sind, ja, auch ausufernde sexuelle Verhaltensweisen auszuprobieren. Und da haben wir mal eine Studie gemacht, das ist die Studie von der Annika Wessel, die damals ihre Doktorarbeit bei mir geschrieben hat. Die hat Leute untersucht, die überhaupt Genitalpiercings haben, was ja nun auch nicht jeder hat, der überhaupt gepierst oder tätowiert ist. Und da war die durchschnittliche Anzahl der Genitalpiercings bei Frauen war gerade 1,7, also ungefähr 2 Piercings im Genitalbereich. Bei Männern waren es über 9. Also das sind schon geschlechtsspezifische Unterschiede, wobei manche Männer regelrecht Suchtfaktoren entwickeln und da gar nicht mehr aufhören können. Also der Penis sieht dann schon so ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum, voll gepfropft mit Piercing-Ringen, die auch nicht mehr funktional sind. Also die Männer geben zum Teil offen zu, dass damit ein normaler Geschlechtsverkehr gar nicht mehr möglich ist. Und trotzdem haben sie einen Drang, immer noch mehr Schmuckstücke da reinzusetzen.
Was sollten denn Ärztinnen und Ärzte für die tägliche Praxis wissen, wenn sie zum Beispiel solche Body Modifications sehen? Wann besteht hier Therapiebedarf, sowohl psychologisch als auch physisch? Oder ist erlaubt, was gefällt?
Naja, die Leute mit Body Modifications kommen ja eigentlich nur zum Arzt, wenn sich irgendwas entzündet hat. Die Körperveränderung selber führt ja nicht dazu, die erzeugt ja erstmal keinen Leidensdruck. Das heißt also, in der Regel wird sich der Arzt dann drum kümmern müssen um Entzündungen, seltener auch Allergien, die entstehen können, zum Teil auch Jahre später. Es gibt hier so eine Sonderform der granulomatösen Fremdkörperreaktion. die durchaus auch 10, 20 Jahre auftreten, später auftreten kann, nachdem der entsprechende Patient das Tattoo erworben hat. Das sollte man wissen, dass es sowas gibt. Dann bei Leuten, die zu viele Tattoos haben, sollte man irgendwann eine Warnung aussprechen, weil Tattoos bleiben nicht einfach da, wo sie sind. Ein Teil der Tattoofarbe, Haut ist ja nun mal ein lebendiges Organ, man bewegt sich und das drückt immer einen Teil der Tattoofarben in den Körper hinein. Die Farbe bleibt nicht unbedingt da in der Haut, wo sie sein soll. Und dann kann schon sein, dass ein Teil der Tattoofarbe in das Lymphsystem gerade reinrutscht, sich dann in den Lymphknoten ansammelt. Es gab mal eine Studie, da sind Patienten, die haben so komische schwarze Flecken gehabt in den Lymphdrüsen und man hat die Lymphdrüsen dann aufgeschnitten mit der Angst, da könnte ein Tumor drin sein und man fand dann verklumpte schwarze Tattoofarbe. Das ist dann für das Immunsystem vielleicht auch nicht so gut. Vom Immunsystem geht es weiter in die Leber hin, letztendlich kann diese Tattoofarbe auch in der Leber kleben bleiben und man weiß bis heute nicht ganz genau, ob das auf die Dauer nicht Schäden anrichten kann. Da ist sich die Wissenschaft bis jetzt sehr uneins. Gibt erstaunlich wenig Schäden. Also der Körper scheint es irgendwo so wegzustecken und einen Teil dann auch auszuscheiden. Aber es ist, wenn man zu viel Tattoos hat, ist es sicherlich nicht so furchtbar günstig, weil wie gesagt die Tattoofarbe in den Körper reinwandert. Also da sollte man schon, wenn jemand dazu neigt, zu viel Tattoos zu haben, irgendwann mal eine Warnung auszusprechen. Ob die Leute darauf eingehen, ist eine andere Frage. Also wenn man erstmal Tattoos, also die Leidenschaft zu Tattoos entdeckt hat, dann nützt das meistens nichts mehr. Einen Leidensdruck gibt es vor allen Dingen bei Tätowierungen, die älter sind. Das sind so Jugendsünden, die man sich dann vor 20, 30 Jahren hat stechen lassen, weil man es vor 20, 30 Jahren gut gefunden hat. Die Leute berücksichtigen immer nicht, dass sie älter werden, dass sich im älter werden, die Persönlichkeit ändert und dass man dann irgendwann zu einem Tattoo, was man sich mit Anfang 20 hat stechen lassen, nicht mehr wirklich steht. Und dann muss man auch dazu sagen, dass sich die Tattoos also rasant verbessert haben. Also Tattoos, die 20 Jahre alt sind, so diese alten Schwarz-Weiß- oder Blau-Weiß-Geschichten, sind heute nicht mehr so ganz schick. Inzwischen gibt es 3D-Tattoos, die wirklich fantastisch aussehen. Also wirklich, wirklich tolle Tattoos, muss ich sagen. Und wenn man da mit so einem uralten Ding rumläuft, denn was eben der Persönlichkeit auch nicht mehr entspricht, dann kann schon ein gewisser Leidensdruck entstehen, dass man es einfach hässlich findet, dass man sich nicht mehr unbekleidet vor anderen zeigen will, weil das Tattoo blöd aussieht und nicht mehr der eigenen Persönlichkeit entspricht. Das ist gar nicht so selten. Bei gemessen an der großen Anzahl von Tätowierten haben wir da einen massiven Trend. Also man geht davon aus, dass rund 10% der Tattoo-Träger inzwischen unglücklich sind mit ihrem Tattoo. Da wir inzwischen rund 10 Millionen Tattoo-Träger in der BRD haben, reden wir hier von 1 Million Leute, die inzwischen unglücklich sind mit ihrer Tätowierung. Problem dabei ist, dass die Krankenkassen die Entfernung in der Regel nicht zahlen, auch dann nicht, wenn man da einen Leidensdruck bescheinigt als Psychologe. Die sagen einfach, das hat jemand selber angerichtet, also muss er auch selber dafür aufkommen für die Entfernung. Die Entfernung mit dem Laser ist schon exorbitant teuer. Das kostet in der Regel 5 bis 10 Mal so viel wie die Anfertigung, je nachdem wie teuer die war. Und ist ja auch nicht ganz ohne. Also die Laser zerschießen die Tattoofarbe, aber im Grunde genommen wissen wir nicht, welche Spaltprodukte beim Zerschießen auftreten. Also einmal weiß man zum Teil gar nicht, was in den Tattoofarben drin ist. Eine Verordnung für Tattoofarben gibt es erst seit 2009, glaube ich. Vorher ist alles Mögliche drin gewesen. Und wenn man in diesen Farben, wo alles Mögliche drin gewesen ist, mit dem Laser draufhält und die auseinanderknallt, dann wissen wir nicht, welche Spaltprodukte daraus entstehen. Und die zerschossenen Tattoofarben verschwinden ja nicht. In diesem Universum verschwindet nichts, sondern sie werden dann abgebaut. Sie gehen jetzt auch wieder ins Lymphsystem rein, werden mitgeschleift und wir haben relativ wenig Ahnung, was die dann mit dem Immunsystem machen. Also von daher kann man als Arzt jetzt auch nicht so zweifellos dafür raten, ja, lassen Sie es doch weglasern. Das kann mehr Nebenwirkungen haben unter Umständen, als das Tattoo einfach zu behalten. Das sind so die Probleme.
Sie hatten ja vorhin auch schon so über Motivationen gesprochen. Welche Motivationen verbergen sich denn hinter Body Modifications? Warum machen Menschen das?
Ja, wenn wir jetzt reden von den allgemeinen Body Modifications, Tattoo Piercings, ist das natürlich einmal vorrangig Erhöhung der Attraktivität. Die Leute fühlen sich einfach schöner mit Tattoos und Piercings. Körperkunst, manche reden auch richtig von Körperkunst, sagen, mein Körper ist ein Kunstwerk, ich will ihn verschönern. Denn eine ganz große Rolle spielt Identitätssuche. Also viele, die sich so das erste Piercing anlegen lassen, sind halt in der Pubertät, suchen noch ihre Identität. Man will sich in dieser Massengesellschaft mit Körperschmuck unterscheiden von anderen. Ich arbeite ja in Hamburg an der Universität und da sind ja hunderte von jungen, hübschen, blonden Mädchen, die man leicht durcheinander bringt. Und da merkt man sich natürlich ein blondes, hübsches, junges, blondes Mädchen mit dem Tattoo viel eher als eine ohne Tattoo. Also man kann hier schon seine Identität erhöhen. Dann natürlich kommt das Ganze ja auch aus einer Rubrik. Also ich meine, Tattoos haben früher die Rocker getragen in den 50er, 60er Jahren. Also man drückt damit irgendwo Protest aus, Rebellion aus. Ganz viele Tätowiermotive, so Totenköpfe und so weiter, gehen ja auch in diese Richtung, dass man hier Protest ausdrücken will gegen die bürgerliche Gesellschaft. Und so Extremvarianten drücken dann auch Grenzerfahrungen aus. Also es gibt ja so Aufhängungen, bei denen Leute an ihren Piercings aufgehängt werden und dann da so Grenzerfahrungen machen. Ja, das sind die allgemeinen Motive, speziell für den sexuellen Bereich wiederholen die sich eigentlich. Das heißt, einmal versucht man seine Attraktivität zu erhöhen, eben in dem Fall auch die Attraktivität des Genitalbereichs durch Körperschmuck, durch Tattoos und Piercings oder sogar Implants. Dann kann man damit natürlich seine Männlichkeit oder Weiblichkeit irgendwie unterstreichen. Diese Form von Körperschmuck spielt natürlich auch eine sehr große Rolle im Sadomaso-Bereich, also gerade so Play-Piercings, die ich schon genannt habe, die spielen eine ganz große Rolle, indem man sich da irgendwelche Nadeln reinsetzt in den Genitalbereich und dann aus dem Schmerz heraus eine gewisse Lust verspürt. Dann habe ich vorhin auch schon gesagt, also diese Implantate im Penis zum Beispiel sollen dann die Lust erhöhen. Es gibt bei Frauen auch Piercing, die durch die Klitoris hindurchgehen und die Frauen schwören zum Teil Stein und Bein, dass sie dadurch im Grunde genommen eine ständige sexuelle Erregung verspüren durch das Klitoris-Piercing. Dann, was ganz interessant ist, können die auch sexuell traumatische Erlebnisse verarbeiten. Es gibt durchaus sexuell missbrauchte Frauen, die dann ihren Körper wieder für sich selber beanspruchen, indem sie den Körper schmücken mit Genitalpiercings, Tattoos und so weiter und damit ja sagen, so, das ist jetzt mein Körperteil. Ich bin von, was weiß ich, irgendeinem Mann sexuell vergewaltigt worden, missbraucht worden und deklariere jetzt meine Vagina wieder als mein Körperteil und kann damit machen, was ich will. Das ist dann ein ganz interessanter Trend schon, dass diese Leute es tatsächlich schaffen, über Körperschmuck über solche negativen Erfahrungen hinwegzukommen.
Dann lieber Herr Professor Kasten, vielen Dank für das Interview.
Ja, gern geschehen.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Vielleicht möchte sich der eine oder die andere von Ihnen doch etwas weiter mit diesem Aspekt der sexuellen Gesundheit befassen. Daher bleiben Sie informiert und
vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei Esanum Podcasts. Bleiben Sie gesund und alles Gute, Ihr Dr. Markus Mau.